SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Frank Hofmann herzlich willkommen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen als Soldat oder Soldatin vor der Frage, wann ist Gewalt erlaubt und wann nicht. Sie wünschen sich Frieden, aber manchmal verlangt der Dienst, schwierige Entscheidungen zu treffen. In solchen Fällen suchen viele Orientierung und genau hier kommen die Kirchen ins Spiel. Die beiden großen Kirchen in Deutschland geben darauf keine einheitliche Antwort. Die evangelische Kirche setzt auf das Leitbild des gerechten Friedens. Gewalt und militärische Einsätze seien grundsätzlich kritisch zu sehen, aber da gibt es auch viel Raum für unterschiedliche Meinungen. Manche lehnen jede Form von Gewalt ab, andere halten sie in Ausnahmefällen für vertretbar. Die katholische Kirche dagegen bleibt bei relativ klaren Regeln. Gewalt ist nur das allerletzte Mittel und dann erlaubt, wenn bestimmte strenge Bedingungen eingehalten werden, Selbstverteidigung, Verhältnismäßigkeit oder das Ziel, den Frieden wiederherzustellen. In diesem Spannungsfeld arbeitet Andreas Bronder als katholischer Militärpfarrer in Saarlouis. Er begleitet Soldatinnen und Soldaten, er hört zu, er gibt Orientierung und hilft, schwierige Fragen zu klären, immer mit Blick auf die Grundsätze seiner Kirche. Wie er das erlebt und welche Antworten die katholische Kirche gibt, darüber sprechen wir heute mit ihm in Religion und Welt. Herr Bronder, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Sie sind seit 2024 katholischer Militärpfarrer in Saarlouis. Wie erleben Sie gerade die Stimmung unter den Soldatinnen und Soldaten angesichts der aktuellen politischen Lage?
Sag mal so, wo ich bin in Saarlouis, das sind ja so Kräfte der ersten Stunde. Also die müssen praktisch, wenn was ist, als Erste raus und gehen auch praktisch als Letzte. Und die leben immer unter einer gewissen Spannung. Letztes Jahr waren sie ja raus wegen der Gaza-Krise. Die gehen halt, wenn es soweit ist. Und ja, wir gewöhnen uns daran und dann ist das halt so.
Und wie arbeitet man dann? Also wie unterstützen Sie zum Beispiel Soldaten, wenn die sich fragen, möglicherweise, ob der Einsatz mit katholischem Glauben vereinbar ist?
Also der Sinn der Militärseelsorge ist ja in erster Linie, dass es dem Soldaten gut geht. Ja. Also die katholische Militärseelsorge ist keine Führungsgehilfin. Das heißt also, es ist nicht unser Job, dafür zu arbeiten, dass die Soldaten funktionieren oder das tun, was die Bundeswehr von denen will. Sondern wir sind dafür da, dass es den Leuten, so wie sie zu uns kommen, halt gut geht. Wir müssen gucken. Deswegen sind wir zum Beispiel auch die einzigen Pfarrer in Deutschland, weil wir keine Wehrpflicht mehr haben, die auch noch Kriegsdienstverweigerungen mit Leuten machen. Ja? Weil es gibt ja Soldaten, denen nach gewissen Zeiten die Erkenntnis kommt, dass das nichts für sie ist und sie dann eben verweigern. Und dann sind wir die, die ihnen da auch beistehen.
Mhm. Aus ethischen Grundsätzen.
Ethisch-religiöse Gründe, ethische Gründe, ja.
Einleitend habe ich gesagt, die katholische Kirche erlaubt Gewalt nur als allerletztes Mittel und unter strengen Bedingungen. Wie vermittelt man denn diesen Standpunkt? Auch wenn Sie da jetzt nicht, wie Sie gesagt haben, Gehilfe sind. Mhm. Sie haben sicherlich auch eine Meinung, einen Standpunkt dazu. Ja. Wie vermittelt man diesen Standpunkt Soldaten, die sich auf Einsätze vorbereiten?
Ja. Zunächst mal ist es ja so, die Soldaten haben Rules of Engagement.
Ne? Das bedeutet?
Das heißt also, die haben Regeln, wann die zum Beispiel die Waffe benutzen dürfen. Das heißt also, die können nicht da irgendwie rausfahren und wenn die da denken, oh, wir schießen mal ein bisschen, dann schießen die, wie im Film. Ja? Sondern die haben ganz strenge Regeln, ab wann die überhaupt schießen dürfen. Und ich persönlich, wenn ich nach dieser Gewalt oder nach der Anwendung der Gewalt gefragt werde, sage immer, wenn du alleine durch den Wald gehst, und springt einer aus der Hecke und will dich umbringen. Dann kannst du sagen, okay, ich wehre mich nicht, bring mich halt um. Sobald ich aber zum Beispiel jemanden dabei habe, auch vielleicht einen Verwandten oder so, dann kommt die sogenannte RTP rein, die Responsibility to Protect. Ja? Das heißt also die Verantwortung, auch jemanden zu beschützen. Und dann ist das nicht mehr so ganz einfach. Ne? Mhm. Und ich denke, es gibt Situationen, da kann ich praktisch dadurch töten, dass ich nicht töte. Zum Beispiel der berühmte Amokläufer. Mhm. Wenn der nicht gestoppt wird, dann bringt er noch mehr Leute um. Und von der Warte aus geht es halt drum, da muss man auch Gewalt anwenden. Und viele sagen, ja, in der Bibel steht, du sollst nicht töten. Ja, es heißt eigentlich, du sollst nicht morden. Das ist der Punkt.
Die Definition von Mord ist eine andere.
Ist eine andere als töten, ja. Mhm. Und ich denke, wenn ich als Soldat, als Soldatin jemanden davon abhalte, zu morden, dann ist das schon auch ein Auftrag. Das macht keinen Spaß, das ist nicht toll. Das macht auch was mit demjenigen, der es dann tut. Aber ich glaube, es gibt Situationen, da ist das angemessen.
Das ist natürlich von oben diktiert. Jemand entscheidet auf höherer Ebene, ob ein Angriff oder Ähnliches stattfindet, ob Waffengewalt eingesetzt werden muss. Aber jeder denkt ja auch selbst darüber nach. Natürlich ist der Soldat im Zweifelsfalle Befehlsempfänger. Aber was zum Beispiel, wenn eine Einstellung, die Einstellung des Soldaten so gar nicht mit vereinbar ist, mit dem, was da diktiert wurde jetzt, wenn man zum Beispiel eine Krise als nicht legitim oder ähnliches für sich selbst definiert?
Dann kann ich auch den Befehl verweigern. Das ist erlaubt, ja. Wir sind eine Parlamentsarmee und wir gehen zunächst mal davon aus, dass das, was wir tun, sinnvoll ist, ja. Und nicht um zum Beispiel irgendwelche Ölquellen einzunehmen oder irgendwelche Länder zu robben, sondern es geht darum, dass wir unser Volk da auch vertreten. Mhm. Und das ist mal die Grundlage. Und da kann man schon von ausgehen, dass das Ganze durchdacht und reflektiert ist. Und wenn ich dann als Soldat an den Punkt komme, wo ich sage, ich kann mich damit nicht identifizieren, dann mache ich das nicht. Ja? Mhm. Sie werden ja auch zum Beispiel vor dem Einsatz gefragt, ob sie sich in der Lage fühlen, dahin zu gehen.
Also. Wenn jetzt jemand aus einem Krisengebiet, aus einem Einsatz zurückkommt und Sie erleben diese Menschen, ja, möglicherweise traumatisiert, Ähnliches, ja, was tun Sie? Wie helfen Sie?
Also zunächst mal ist es so, derjenige, der von da kommt, der muss erstmal selbst entdecken, was los ist. Der muss selber sehen, ich brauche Hilfe. Ich war damals dabei, als der Hubschrauber abgestürzt ist in Mali 2017, in Charge mit der Verabschiedung der Leichen und so weiter und, mhm, so fort. Das war der Tiger, der damals abgestürzt ist mit den zwei Piloten. Mhm. Das macht was mit einem. Und ich glaube, wenn so viel Teile der Seele verloren gehen, das dauert eine Zeit lang, bis die wieder anklopfen. Ich war noch 3 Wochen in diesem Camp und in den 3 Wochen lief der Betrieb eigentlich ziemlich ruhig. Der Punkt ist, wenn man nach 6, 8 Wochen entdeckt, ich schlafe immer noch nicht, ich habe immer noch Flashbacks, da kommt immer noch was, dann sollte man auch anfangen, Hilfe zu suchen. Und da gibt es ein Netzwerk der Hilfe bei der Bundeswehr, zunächst mal das psychosoziale Netzwerk. Das besteht aus Pfarrern, aus Ärzten, aus Sozialberatern, Sozialarbeitern und Truppenpsychologen. Also dieses Netz ist bereit zu helfen. Und wenn Sie mich persönlich fragen, wie ich helfe, also ich habe so eine psychologische Grundausbildung. Ich helfe in meinen Grenzen und bitte den Herrn immer zu entdecken, wenn sowas kommt, wo auch meine Grenze ist, was ich dann auch
eben... Dass Sie selbst sich auch seelisch, sag ich mal, schützen.
Nee, sondern auch, dass ich sehe, die Sache, die ist jetzt zu groß für mich. Ne? Da muss ich jetzt woanders hin. Ne?
Sie haben jetzt eben gesagt, der Soldat muss es selbst entdecken. Ja. Das ist jetzt nicht nur, es gibt auch ein Netzwerk um ihn herum, die... Wo man Acht gibt untereinander auf sich, wo das dann auch auffällt, da ist jetzt jemand, der Hilfe braucht.
Ja, bei psychischen Krankheiten ist es ja so, man kann da sehr viel verstecken. Bis man dann da am Punkt ist, da muss man schon selber zum Mental Turning Point kommen. Ne? Da muss man selber an den Punkt kommen, wo es im Kopf Klick macht und sagen, ja, ich brauche Hilfe. Ich, der Coole, der Starke, der Einzelkämpfer, der Kommandosoldat, der auch Rückwärtige, ich brauche Hilfe. Dahin muss jeder kommen.
In der Zwischenzeit, bis jemand an solch einen Punkt kommt, vielleicht kommt er auch nie an einen Punkt, kann er weiter seiner Arbeit und seinem Dienst nachgehen.
Wenn er das kann. Es ist ja meistens so, dass es dann irgendwann...
Ist er dann aber voll einsatzfähig?
Das ist die Frage. Ich komme aus dem Einsatz, ich bin Soldat. Ich merke, da ist was. Ich arbeite meinen Dienst weiter und ich schaffe das, ich kann es schaffen, das auch zu verbergen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass über die dienstliche Richtung zum Beispiel, wenn ich plötzlich merke, ich kann über keinen Rasen mehr gehen, weil ich denke, da ist eine Mine drin oder sowas, kann natürlich dann der Punkt kommen, wo ich denke, ne, und das auch andere sehen und sagen, hör mal, Junge, was ist denn mit dir los? Ja, aber man kann Dinge sehr viel und sehr gut verstecken.
Mhm. Ja. Was halten Sie davon, was der Kanzler letztens gesagt hat vor dem Hintergrund des Nahostkonfliktes und dem Angriff von Israel auf den Iran, dass die Israelis die Drecksarbeit für den Westen machen würden?
Klar, alle haben Angst vor dem Iran als Atommacht. Die Israelis schlagen jetzt zu. Man kann das so sehen.
Aber allein diese Form der Sprache anzuwenden?
Das ist auch... Ich denke, eine gewisse Form der Rechtfertigung für das, was die Israelis tun. Und wir haben ja auch ein sehr delikates Verhältnis zu denen. Ja? Ist vielleicht nicht besonders gut ausgewählt.
Er hat es jetzt nochmal bekräftigt tatsächlich, weil das ja auch Kritik an dieser, an dieser Aussage.
Vielleicht weiß der aber auch mehr, ne? Weil das erste Opfer des Krieges ist ja auch die Wahrheit und vielleicht, keine Ahnung.
Sie sind jetzt seit 2024 in Saarlouis tätig. Davor waren Sie in Idar-Oberstein. Jetzt haben wir eine neue Weltlage, vor allem seit dem zweiten Angriff Russlands auf die Ukraine. Danach kam jetzt ein Nahostkonflikt, andere schwelende Konflikte. Wie hat sich die Rolle oder die Arbeit der katholischen Militärseelsorge Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren verändert?
Ich glaube, wir liefern zunächst mal Stabilität. Und ich glaube, wir sind einfach am Mann und sind gut da. Weil vor kurzem gab es eine Umfrage. 9000 Soldatinnen und Soldaten wurden gefragt. Die Konfessionen, alles war egal. Und die haben eigentlich gesagt, 90%, dass ihnen Militärseelsorge wichtig ist. Weil wir auch mit in die Einsätze gehen und weil wir für die Leute da sind. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite nochmal, wir gewöhnen uns. Dieser Gewöhnungsfaktor, der ist einfach ganz stark. Ja. Wir hatten die ganze Zeit Ukraine, dann kam die Sache mit Israel, da haben wir Ukraine mal vergessen. Jetzt haben wir so ein Gemisch von beidem. Mhm. Ich glaube, man kann sich auch nicht den ganzen Tag das damit so konfrontieren. Ja. Aber ich glaube, wir als Militärseelsorge sind da an der Seite der Soldatinnen und Soldaten und machen da, soweit wir es können, einen guten Job.
Gibt es Soldatinnen und Soldaten, die während eines Einsatzes, ich sag mal, zu Gott finden?
Das gibt's schon mal auch, ja, weil im Schützengraben gibt's ja eigentlich wenig Atheisten. Ne? Also wer es da durchzieht, ist schon richtig cool. Und es gibt Soldatinnen und Soldaten, die finden da ein Stück zum Glauben, weil sie da auch so eine Community haben, so eine Gemeinschaft und so. Aber sag mal so, ich bin da nicht der Mann, der sehr schnell tauft, ne? Weil ich sage, komm mal nach Hause, guck dir mal die Kirche zu Hause an und ob das da noch so dufte ist, da müssen wir mal gucken. Ne? Und die Gottesdienste sind da auch nicht so leer. Ne? Also kommen schon die Leute ganz gern mal zum Gottesdienst, um runterzukommen, was anderes zu hören.
Ja. Es sind ja oft die Grenzerfahrungen. Gott ist jetzt eine Sache. Kann man auch Gott einfach den Begriff ersetzen mit Spiritualität in welcher Form auch immer?
Es gibt eine Menge, auch junge Menschen, die leben ein sehr bewusstes, ein sehr achtsames Leben und das ist schon quasi spirituell. Aber ich hatte vor kurzem beim Landtag das Gebetsfrühstück und da habe ich über den Begriff Gott auch gesprochen und wir haben den ja in der Verfassung drin und ich kann schwören, so wahr mir Gott helfe. Und ich persönlich bin dafür, diesen Gottesbegriff zu behalten, philosophisch zunächst mal, so Gott als letzte Instanz zu denken. Ja? Die will, dass du und ich leben und dass wir andere auch leben lassen. Und deswegen finde ich, brauchen wir allein philosophisch etwas, was über uns steht, das absolut Gute, was will, dass alle leben und einander leben lassen.
Also es ist ein Begriff, den jeder selbst aufladen kann in dem Moment.
Ich sag mal so, das ist ja was Mystisches, ne? Also es gibt ja eine Erfahrung jenseits aller Religionen.
Was wünschen Sie sich denn so für die Zukunft katholischer Friedensethik?
Also ich sehe da auch, weil wir eine Parlamentsarmee sind, ich sehe da keinen Bedarf, ja. Also überlegen Sie mal, wie lange das dauert in der Bundesrepublik, bis wir überhaupt jemanden wegschicken.
Aber trotzdem steht es ja am Horizont. Wir haben dieses 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Ja. Der wird jetzt ordentlich investiert. Ja. Das heißt, wir werden sicherlich auch im europäischen Vergleich, im weltweiten Vergleich, was die Ausrüstung angeht, attraktiver, was das Know-how, die Bildung und den Standard angeht. Wir haben immer mehr Krisen. Wir haben immer mehr Leute, die laut darüber nachdenken, ob es nicht zu einem NATO-Bündnisfall kommen könnte. Ist das nicht ein Szenario, was wir so nach Jahrzehnten des Friedens eigentlich nicht mehr hatten und nicht mehr kennen?
Sagen wir mal so, wir waren ja schon noch so ein bisschen eingelullt, ne, von dem, was so war. Wir dachten, alle denken so wie wir und haben gedacht, irgendwie so, die anderen sind auch da drauf, so, die wollen das auch, ja. Und in Russland ist das auch prinzipiell demokratisch, was es halt nicht ist, ja. Und die Wirklichkeit hat uns eingenommen, aber ich sag mal so, jeder von uns hat ja auch Mahatma Gandhi und Putin in sich drin. Ne? Mhm. Und die Frage ist, wer ist vorne? Und ich glaube auch, die Welt ist ein System von Gutem und Schlechtem. Und dann ist es eben bei uns vor der Haustür jetzt mal explodiert. Ja? Mhm. Und ich glaube, solchen Leuten wie Putin kann man nur durch Stärke zeigen, was los ist. Und das tun wir jetzt eben. Ob der jetzt 2029 vor unserer Tür steht, das sei mal dahingestellt. Ja.
Die Frage nach Krieg und Frieden war noch nie einfach. Die evangelische Kirche lässt Raum für individuelle Entscheidungen. Die katholische Kirche hat dann einen festen Rahmen, wann Gewalt überhaupt denkbar ist. Für Soldatinnen und Soldaten bedeutet das, dass sie sich immer wieder mit ihrem eigenen Gewissen auseinandersetzen müssen und dabei helfen Militärseelsorger. Im Religion und Weltinterview war das Andreas Bronder, Militärpfarrer in Saarlouis. Haben Sie vielen Dank.
Bitte, gerne.